Begrüße euch auch zu unserem besonderen Gottesdienst heute. An diesem Sabbat haben wir Abendmahl. Abendmahl ist eine besondere Zeit, in der wir auf einer besonderen Weise an Jesus Christus denken, an das, was er für uns getan hat. Manchmal aus diesem Denken kommen auch verschiedene Gefühle und Emotionen raus. Und das ist doch gut. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Denn ein Mensch, der an Gott glaubt, ohne Emotionen, könnte unter Umständen ein harter Mensch sein, nur hart nach vorne, nur Vorschriften und Gesetze. Aber das endet uns nicht. Wir haben jetzt auch in dieser Woche in unserem Bibelkreis hier in Römer Kapitel 2 gelesen, dass nur die Güte Gottes einen Menschen verändern kann und seine Gnade. Wenn wir uns noch so viel bemühen, gut alles zu erklären und das Gesetz Gottes nach vorne zu tragen, das ist eine Aufgabe für uns, aber das wird keinen Menschen verändern zum Guten, sondern wir werden solche Menschen, wie einige sagen, Legalisten sein. Nur die Güte Gottes und die Barmherzigkeit Gottes kann einen Menschen verändern und ihn dazu bringen, dass er ein neuer Mensch in Jesus ist. Und ich danke dem lieben Gott für diesen Tag, für diese Möglichkeit, dass wir zusammen heute das Abendmahl feiern. Ich möchte gerne vom Abendmahl unsere Gedanken gerade auf dieses Thema fokussieren, was Jesus für uns getan hat und welche Stellung er in unserem Leben haben soll. Da habe ich eine Geschichte genommen, gleich am Anfang, und diese Geschichte wird mir die Überschrift für meine Predigt liefern. Ich bin mir sicher, dass ihr schon die Geschichte gehört habt, denn ich habe sie oft mal gehört, aber trotzdem werde ich sie gerne nochmal erzählen als Einleitung zu meiner Predigt. Die Geschichte erzählt von einem reichen Mann, der mit seinem Sohn seine große Liebe zu Kunstwerken hatte, Gemälde gesammelt und hat auch zu Hause ein großes Atelier gehabt und vor allem die Werke von bekannten Malern, Picasso, Raphael, Van Gogh und die anderen, hat er so richtig in seiner Sammlung alles gehabt. Und es begab sich so, dass sein Sohn in den Krieg gezogen wurde. Und im Krieg ist er gefallen, indem er einen seiner Kameraden, einen Soldaten aus der Schusslinie retten wollte und wo er hingerannt ist, um ihm zu helfen, hat auch ihn getroffen. Und er hatte noch so viel Kraft, seinen Freund rauszunehmen, und dann war er tot. Sein Freund, dieser Soldat, war so dankbar, und er konnte das nicht von seinen Gedanken wegbringen. Jemand hat sein Leben für ihn geopfert. Er hätte auch da bleiben können, wo er war. Aber er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, nur ihn zu retten. Und als er entlassen wurde, er kommt nach Hause und das Erste, was er macht, er besucht die Familie. Da war nur der Vater. Und er sagt dem Vater nochmal, wie er dankbar ist, was sein Freund und sein Sohn für ihn getan hat. Und dann hat er so mal ein Bild gehabt, was er ihm schenken wollte, weil er so begabt war, Porträt zu malen, zu zeichnen, hatte ein Bild auch gezeichnet von dem Freund, von dem Mann, der ihm das Leben gerettet hat. Und der Vater hat dieses Bild genommen, traurig in seinem Herzen, aber stolz, dass sein Sohn sowas gemacht hat. Dieses Bild hat eine besondere Stelle bekommen in seinem ganzen Atelier. Und jeder Besucher, der da gekommen war, konnte nicht übersehen, dieses Bild vom Sohn. Kurz daraufhin starb auch der Vater und das Ganze, was er hatte, sollte versteigert werden. Und der Tag für die Auktion ist gekommen und der Auktionär fängt an, viele Leute da, reiche Leute haben so viel Geld gebracht, sie wollten diese Bilder, diese wertvollen Bilder auch erwerben und für sich haben. Der Auktionär sagt, das erste Bild, was jetzt zur Versteigerung steht, ist das Bild vom Sohn. Wer bietet auf dieses Bild vom Sohn? Keiner meldet sich. Das war kein Kunstwerk, das war nichts. Und der Auktionär bestand darauf, zuerst dieses Bild, dass die Leute auf dieses Bild bieten, dieses zu geben. Und dann steht in der Geschichte, dass so viele Leute unruhig geworden sind. Ja, lass uns jetzt nicht die Zeit verlieren. Weg mit diesem Bild. Dieses Bild hat gar keinen Wert. Und lass uns die anderen Bilder anschauen. So, nein, der Auktionär sagt, wer bietet auf dieses Bild? Und die Zeit vergeht, so viel Zeit verloren, so viel Unruhe schon ist geworden im ganzen Saal. Und dann meldet sich der Gärtner, der sehr oft bei ihnen im Garten gearbeitet hat. Er hat den Jungen auch lieb gehabt, aber er hat nicht so viel Geld gegeben. Und dann sagt er, $10 gibt er für dieses Bild. Natürlich, das war eine Bewegung in dem ganzen. Auktionär war auch sehr froh und sagt, $10, wer bietet mehr? 11, 12, 15, keiner meldet sich. Die Leute lachen ihn aus. Was denkt er? Dieses Bild ist nichts. Und dann sagt er, $10 zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Das Bild ist verkauft. $10. Meine Damen und Herren, die Auktion ist zu Ende. Was? Wo sind die Bilder? Wo sind die Künstlerwerke? Und so weiter. Und erst dann erfährt die ganze Versammlung, dass der Vater gesagt hat, und so schriftlich gegeben hat seinen Willen, wer den Sohn ersteigert, er ersteigert die ganze Kollektion, das ganze Atelier. Und dieser arme Mann, der nur $10 hatte und das geben wollte, hat einen Wert bekommen, ein Vermögen bekommen von diesen allen Bildern. Ganz legal ist es seins geworden. Wer den Sohn hat, der hat alles. Und ich bin mir sicher, sage ich nochmal, dass ihr nicht zum ersten Mal die Geschichte gehört habt, aber du hast zum ersten Mal gehört. Wer den Sohn hat, der hat alles. Wer den Sohn nicht hat, er hat nichts. Und der Apostel Johannes nimmt den gleichen Gedanken in einem Vers, in einem Gedanken, was er gesagt hat. Und ich möchte das auch als Grundlage für meine Predigt vor dem Abendmahl nehmen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Lesen wir Verse 11 und 12. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 11 und 12. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und jetzt kommt's. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ganz klar, es gibt keine Grauzone, es gibt kein Wischiwaschi, sondern wer den Sohn Gottes hat, er hat das Leben, er hat alles. Viele sind zu dieser Auktion gekommen, viel Geld haben sie dabei gehabt. Sie waren bereit, auch viel Geld zu geben für das, was sie interessiert. Aber der Sohn hat sie gar nicht interessiert. Und mit allen ihren Millionen konnten sie nichts machen. Und am Ende wird tatsächlich auch so sein, ich bin kein Prophet, und auch nicht Prophetensohn, aber ich sage es, vielen Menschen werden ihre Millionen am Ende tatsächlich nichts helfen. wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat nichts. Was bedeutet das, den Sohn Gottes zu haben? Wie erreiche ich das? Ist das auch ein Bild von Jesus, das wir zu Hause an einer bestimmten Stelle haben? Oder ist das etwas, was in uns Menschen existiert und in uns Menschen ist? Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, Jesus Christus lebt in mir. Ich lebe, aber nicht ich, sondern Jesus Christus lebt in mir. Mit anderen Worten, ich trage Jesus Christus in mir. Im 1. Johannesbrief, 1. Johannesbrief, da wir schon gelesen haben, Kapitel 5, möchte ich meinen Text in Kapitel 2 lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Wer von uns auch sagt, dass Jesus Christus in mir lebt, dann soll man das auch sehen in seinem Leben, in seinem Benehmen, in seinem Umgang mit den anderen Menschen, in seiner Liebe zu Gott und Bereitschaft für Gott vieles zu tun. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich an Blumen gedacht. Hier haben wir schöne Blumen. Vielen Dank. Jemand hat sich bemüht, dass hier auch heute zu unserem Gottesdienst so schön dekorativ ist. Eine Blume ist prächtig anzuschauen und erfreut viele Menschen, auch uns heute hier. Eine Blume riecht. Es gibt auch Blumen, die du musst nicht nahe kommen. Von weitem fühlst du in der ganzen Umgebung, wie die Blume riecht. Und jetzt mal eine Frage. Was tut diese Blume, dass sie so schön riecht und so nicht nur duftet, sondern dass sie auch prächtig ausschaut und viele Leute erfreut? Was tut sie da dafür?
Öffnet sich erst einmal. Sie öffnet sich.
Okay, was tut sie noch?
Es zeigt die Schöpfung.
Okay, was tut sie noch?
Die Blume selber macht nichts. Das ist das, was Gott in sie hineinlegt.
Die Blume selber macht nichts, sondern es gibt eine Kraft in diesem Geschöpf Gottes. Und diese Kraft Gottes bewirkt in dieser Blume den Duft und auch prächtiges Ausschauen. Die Kraft Gottes in uns. Und wenn Paul sagt, Jesus lebt in mir. Bitte, Michaela.
Ja, sie tut den Willen Gottes.
Sie tut den Willen Gottes. Danke. Sie tut das, wozu Gott sie geschaffen hat. Aber im Grunde genommen tut sie doch nichts. Sondern die Kraft, die in ihr ist, was Gott eingepflanzt hat, tut alles. Wenn Jesus Christus in mir lebt, das ist nicht so viel, was ich jetzt tue, sondern wenn er in mir lebt, da kommen die Werke, guten Werke von alleine, wenn Jesus in mir ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch erlebt habt, dass jemand von euren Nachbarn oder Freunden, die nicht gläubig sind, euch bewundert haben. Wie kannst du nur jeden Samstag zum Gottesdienst, Mai, das ist langweilig. Was macht ihr denn dort? Wie viele seid ihr denn dort? Das ist langweilig bei euch dort. Aber du findest das nicht langweilig, sondern du freust dich, wenn der Sabbat kommt. Warum? Weil Jesus Christus eine Kraft ist, die uns bewegt. Und mit einer Blume kannst du tun, was du willst. Kannst du sie wegschmeißen, kannst du sie erschlagen, kannst du vieles machen, solange sie lebt. Sie duftet. Wenn sie nicht mehr lebt, wenn du sie tatsächlich kaputt machst, dann hast du sie kaputt gemacht. So ist auch mit einem Christen. Solange ein Christ lebt, der lebt zur Ehre Gottes, das ist der Wille Gottes für uns alle. Und wenn dich jemand kaputt macht und wenn du nicht mehr lebst, dann hast du dein Leben beendet. Aber solange wir leben, solange wir da sind, wir haben diesen Duft für Gott in uns. Irgendwo steht auch ein Text, den ich auch lesen wollte, was den Duft betrifft. 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14. Das ist der Wille Gottes für uns. 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Egal wo du bist, egal was du machst, egal mit wem du sprichst oder mit wem du zusammen bist, wenn Jesus Christus in dir lebt, dann verbreitest du diesen Wohlgeruch Gottes zur Erkenntnis für alle Menschen. Jesus Christus lebt in mir. Nur so habe ich den Sohn Gottes. Interessant an dieser Stelle, diskutieren wir nicht über die Theologie. Wer die beste Theologie hat, wer die beste Erklärung hat. Wir haben auch nicht nur in der Welt um uns herum, sondern auch in unseren Reihen, in der Adventgemeinde, auch so ein Kampf. Wer hat die beste Theologie? Du oder ich? Einer sagt so, einer sagt so. Was machen wir jetzt? Wir haben in unserem Kreis über die Frauenordination diskutiert. Und dann haben wir waren einig in unserem Kreis, dass das nicht sein soll. Das war in unserem Kreis. Und was machen wir dann, wenn es tatsächlich kommt? Und dann haben wir gesagt, alle Delegierten aus der ganzen Welt kommen zur Generalkonferenz. Aus Afrika, aus Asien, aus Amerika, aus Lateinamerika, aus Europa, aus Australien, alle Gotteskinder, die gewählt sind als Delegierte. Und das sitzen da, ich weiß im Moment jetzt nicht wie viele, aber mindestens 50 Leute, wenn auch nicht mehr, in diesem Generalkonferenzausschuss. Das ist nur ein Mensch. Und dann wird viel diskutiert. Letztes Mal vor 5 Jahren wurde auch viel diskutiert. Sie sind zu keinem Ergebnis gekommen. Und sie haben gesagt, jetzt lassen wir das offen. Haben wir 5 Jahre vor uns. Beten wir in diesen 5 Jahren. Wir rufen unsere Gemeinden auch ein Gebet. Und in 5 Jahren, wenn so Gott will, treffen wir uns wieder. Und dann treffen wir die Entscheidung. Unter Gebet und Fasten. Und das wird jetzt im Juni, Juli sein. Juli, glaube ich. Und wir werden mal erfahren, welche Ergebnisse sind da gekommen. Wenn sie wieder beten, wenn sie unter Gebet und Hingabe zu Gott dann abstimmen. Und was machen wir, wenn die Mehrheit dafür ist, dass die Frau ordiniert werden darf? Dann werden wieder viele in den Gemeinden Aufruhr machen. Das ist nicht in Ordnung, das machen wir nicht und so. Aber einige würden sagen, lieber Gott, ich war auch der Meinung, dass das nicht so ist. Steht auch nirgends in der Bibel so etwas. Aber ich glaube schon, dass die Weltgemeinschaft nicht einen Weg geht, ohne dass Gott das weiß. Und dann werden so viele theologische Diskussionen haben danach. Und ich sage es euch, es wird schon so ein Kampf sein. Ich leide jetzt schon darunter. Ich habe im Kreis gesagt, ich bin offen für das, was der Geist Gottes sagt. Wenn die Mehrheit sagt, nein, dann werde ich verkündigen, nein. Und ich werde so auch in meinen Gemeinden, in den Bereichen, wo Gott mir Aufgabe gegeben hat, auch das so sagen und so weiter machen. Aber wenn die Mehrheit sagt, ja, die Zeit hat sich verändert, es ist nicht so wie in der biblischen Zeit, und dann bekommen wir diese Nachricht, dann würde ich sagen, lieber Gott, du hast entschieden. Aber wie viele Menschen in unseren Gemeinden werden nicht sagen, lieber Gott, du hast entschieden, sondern ihr wisst das. Wer hat den Sohn? Diejenigen, die bessere Theologie haben oder besseres Verständnis oder sind fähig, besser zu erklären. Es gibt viele Menschen, die sich gut auskennen, aber nicht so fähig genug sind, alles zu erklären. Wer hat das ewige Leben? Derjenige, der Sohn Gottes hat. Paulus sagt, Ich lebe nicht, sondern Jesus Christus lebt in mir. Und wisst ihr, was er noch sagt? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 1. Das ist nicht die einzige Stelle, aber an dieser Stelle steht auch das. Ich bin ein Vorbild für euch. Nehmt an mir Beispiel. Eine Frage für jeden von uns hier. Würdest du mal aufstehen in deiner Gemeinde und sagen, ich lebe mit Christus, nehmt Beispiel an mir. Was ich mache, was ich spreche, wie ich lebe, so sollt ihr auch leben. Wer würde das machen? Wer würde das sagen in unserem Kreis hier? Ich glaube nicht, dass jemand aufstehen würde und sagen, ich trage Jesus in mein Herzen und ihr, die ganze Gemeinde, schaut auf mich. Ich als Prediger, vielleicht, hallo Christian, vielleicht erwartet man von einem Prediger, dass er aufsteht in der Gemeinde und sagt, ich lebe nach dem Willen Gottes, nehmt Beispiel an mir. Aber ehrlich gesagt, ich würde auch nicht so in dieser Gemeinde sagen. Paulus war etwas anders. Und Paulus sagt, nehmt Beispiel an mir. So wie ich lebe, so könnt ihr auch leben. Im ersten Text haben wir gelesen, wer den Sohn Gottes hat, er hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, er hat das Leben nicht. Mit anderen Worten, wer den Sohn Gottes nicht hat, er ist tot. Wenn ihr etwas das Leben nicht hat, er ist tot. Er ist geistlich tot. Er ist tot für Gott und für die Menschen, wer den Sohn Gottes nicht hat. Vor kurzem war ich wieder mal im Wald bei uns. Es gibt so viele Wälder und hier bei euch gibt es auch so viele Wälder. Da, wo wir in München waren, um München herum, war nicht so viel Wälder wie hier in Nürnberg. Und wir wohnen auch in der Nähe vom Wald. Und da gehen wir manchmal spazieren durch den Wald. Und dann habe ich wieder mal gesehen, viele Bäume, die grünen. Aber ich habe viele Äste gesehen, an welchen Bäumen die ganz tot sind. Ganz trocken sind. An einem lebendigen Baum ist ein Ast, ein Zweig, ganz tot. Und was soll man machen? Wenn es ein Garten wäre, so mal mit Obstbäumen und so, lieber abschneiden, dass sie nicht da sind. Denn diese toten Äste, die stören auch den ganzen Baum. Tote Äste an einem lebendigen Baum. Und dann habe ich mich gefragt, warum sind diese Äste tot? Entweder haben sie wenig Sonne bekommen, war wahrscheinlich Schatten. Oder waren die Ungeziefer unter der Baumrinde, die alles kaputt gemacht haben? Oder war irgendwie die Versorgung von der Wurzel nicht in Ordnung und die haben keine Nahrung bekommen? Also irgendwie muss eine Erklärung da sein, warum sind diese Äste tot? Was ist mit uns Christen? Paulus erwähnt auch einen Baum in Römer Kapitel 11, wo er sagt, wir sind wilde Zweige an einem lebendigen Baum Gottes. Und wir stehen auf der Wurzel und die Wurzel ernährt uns. Wir stehen auf dem Wort Gottes und das Wort Gottes ernährt uns. Wenn irgendwo eine Unterbrechung auf diesem Kanal der Ernährung aus dem Wort Gottes ist, dann ist der Mensch auch tot. Ein Text hat mich zum Nachdenken gebracht, was es, wenn man über die toten Äste spricht. In der Offenbarung Kapitel 3, in der Offenbarung finden wir diese sieben Sendungen an sieben Gemeinden. Und in Kapitel 3, Vers 1, da ist die Rede über die Gemeinde in Sardes. Offenbarung Kapitel 3, Vers 1, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, der sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wie schwer ist dieser Urteil Gottes? Du hast den Namen, dass du lebst, bist aber tot. Dein Name ist vielleicht auch auf der Gemeindeliste, steht auf der Gemeindeliste. Du kommst in die Gemeinde, die Leute kennen dich, du sprichst mit ihnen, du denkst, du wärst lebendig, aber du bist tot. Warum sind wir Christen tot? Vielleicht am Bild mit dem Baum, entweder ist es mit der Sonne etwas nicht in Ordnung, bekommen wir keine Kraft mehr von der Quelle der Kraft. Vielleicht sind wir da weg von dieser Quelle der Kraft. Und die Quelle der Kraft für uns Christen ist Jesus Christus selbst. Wenn du getrennt bist von der Kraft, Quelle der Kraft, dann bist du auf dem guten Weg, tot zu sein. Vielleicht sind Ungeziefer da, die etwas klauen in dir. Dich stört vieles in dieser Welt. Das, was der Teufel anbietet, vor allem für die jungen Leute heute, obwohl wir Älteren auch nicht verschont sind. Es gibt so viele Sachen und es gibt so viele Ungeziefer, die das alles wegklauen. Jesus hat das dargestellt in der Geschichte über 4 Ackerboden. Und der Seemann sät und die Samen, die auf dem Weg fallen, was geschieht mit diesen Samen? Kommen die Vögel, picken alles raus. Und Jesus erklärt auch, was das ist. Du hörst das Wort, du bist da, aber da kommt der Teufel und nimmt dir aus dem Herzen alles raus. Ein ähnliches Bild wie Ungeziefer. Warum sind die Christen tot? Vielleicht stehen sie nicht in Verbindung mit der Wurzel, mit dem Wort Gottes. Irgendwo ist ein Bruch da. In Vers 2 zur Gemeinde in Sardes sagt der treue Zeuge, werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden von meinem Gott. Also das hat mich auch angesprochen. Stärke, zumindest steht bei Luther so, stärke das andere, das sterben will. Ich meine, wer will sterben, wenn jemand so krank ist und schon lange Zeit sich quält in seiner Krankheit? Vielleicht, es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte lieber sterben, es gibt keine Zukunft mehr und so weiter, ältere Leute. Aber die jungen Leute oder die Leute, die noch die Kräfte besitzen, will keiner sterben. Hier steht, stärke die sterben wollen. Es gibt vieles, was wir Christen auch absichtlich machen. Und wir wissen, dass das ins Verderben führt. Wenn ich so mit Leuten spreche, so Bibelstunden und so, ich sehe, die Leute haben ein Wissen. Aber dann beginnen viele zu philosophieren und andere Wege zu suchen. Es geht auch so. Der Gott, der muss mich verstehen. Es muss so sein und so. Aber eben, es geht nicht anders. Es geht nur so, wie Gott gesagt hat. Es gibt Menschen, die absichtlich was tun, was nicht nach dem Willen Gottes ist. Und nur so kann ich verstehen hier, wenn es hier der treue Zeuge sagt, stärke die sterben wollen. Vielleicht wollen sie gar nicht kämpfen dagegen. Investieren sie gar nicht für ihren Glauben und ihre Gemeinschaft mit Gott. Und wenn sie weiter so machen, da sind sie am Ende tatsächlich weit weg von Gott. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und das ist ein Gedanke, den ich mit euch hier betrachten wollte vor unserem Abendmahl. In den Einsetzungsworten zum Abendmahl lesen wir einen Satz, der uns zum Denken gibt. Und zwar im 1. Korintherbrief. Den Text werde ich nachher nochmal lesen, aber jetzt nur ein Satz, den wir so gut kennen, den wir auch so oft gehört haben. Kapitel 11, Vers 27. Wer nun unwürdig von diesem Brot isst und aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Prüft euch, steht auch sonst wo in der Bibel, ob ihr auf gutem Wege seid. Prüft euch, ob ihr Jesus Christus in euch habt. Prüft euch. Und auch bevor du zum Abendmahl kommst, prüfe dich. Es ist eine gute Gelegenheit. Das ist einmal im Viertel. Wir prüfen uns vielleicht jeden Tag und beten vor Gott. Aber besonders vom Abendmahl steht auch hier in den Einsetzungsworten: Prüfe dich. Prüfe dich, aus welchem Grund du jetzt Abendmahl zu dir nimmst. Aus welchem Grund tust du das? Tust du das auch, weil das so im Kirchenkalender steht? Heute ist Abendmahl und alle machen mit. Ich mache auch mit. Wenn das der Beweggrund ist, dann mach lieber nicht. Aber wenn du dich prüfst, wenn du merkst, dass du Jesus jetzt brauchst, das heißt nicht, du musst ein heiliges Leben führen. Und wenn du nicht heilig bist, dann darfst du nicht beim Abendmahl mitmachen. Das ist nicht die Bedeutung von dem, sondern prüfe dich. Und wenn du was siehst, wenn der Geist Gottes dir was sagt, was nicht in Ordnung ist, dann komme zu Jesus. Da komme zur Quelle der Kraft und erzähl ihm alles, was dich bedrückt. Und dann kannst du mit ihm etwas Neues ausmachen. Und dann komm und mach mit. Und so hast du Jesus in dir. Ihr Lieben, manchmal lassen wir diese Texte aus. Ich muss zugeben, dass ich viele Male beim Abendmahl, wo ich Einsetzungsworte gelesen habe, nur bis dorthin gelesen habe. Und das weiter nicht. Aber das gehört dazu. Prüft euch selbst, ob Jesus Christus in euch lebt. Möge Gott uns helfen, dass wir uns prüfen, dass wir Jesus Christus in uns haben. Denn, und das möchte ich uns alle nochmal ans Herz legen, als den Sinn von dieser Betrachtung vom Abendmahl: Wer den Sohn Gottes hat, der hat alles. Wer den Sohn nicht hat, der ist tot. Der lebt vielleicht so, wir sehen ihn, wir sprechen mit ihm, aber im Grunde genommen, was Jesus betrifft, was die Ewigkeit betrifft, was das Heil betrifft, der Mensch ist tot. Möge Gott uns helfen, dass wir lebendige Christen sind, lebendige Zweige an seinem Baum, dass er uns anspricht jeden Tag aufs Neue und dass wir unsere Verbindung mit Jesus täglich prüfen. Amen.
Lest die Einsetzungsworte zur Fußwaschung. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zum Simon Petrus, der spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, du weißt jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich nicht deine Füße wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider abgenommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Und nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, und ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut.
Jesus sagt: wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr dies tut. Und wir wissen das. Wir haben es so oft gelesen. Wir haben uns so oft Gedanken darüber gemacht. Und wir wollen das auch jetzt tun. Vom Abendmahl. Wir wollen die Fußwaschung miteinander erleben. Vielleicht nochmal eine Erinnerung. Wir tun das auch nicht aus diesem Grund, weil, ja, so soll es sein. Sondern wir nehmen das ganz bewusst auf uns. Wenn du von deinem Bruder oder von deiner Schwester niederkniest, um ihm oder ihr die Füße zu waschen, vergiss nicht, du tust das im Namen Gottes, im Namen Jesu. Du bist Stellvertreter Jesu vor deinem Bruder. Und wenn dein Bruder vor dir niederkniet, dann sieh in ihm Jesus Christus, der uns wäscht. Wer gebadet ist, steht im Text, der braucht nur Füße waschen. Wer dieses Bad schon genommen hat, braucht nur Füße zu waschen. Möge Gott uns abwaschen von allem, was ungerecht ist, was nicht gut war, und uns vorbereiten, dass wir heute vor ihm stehen und das Abendmahl mit ihm feiern. Gott mit uns.